Siehst du das Lüg-Gebäude? Stell dich mit dem Blick in seine Richtung. Geh jetzt links in die Straße zum Stadtzentrum und dann immer geradeaus. Wir haben die Innenstadt bisher nur gestreift. Wir sind um sie herum und auf sie zugeschlichen. Jetzt kommen wir zum Kern. Wir müssen unsere Augen jetzt an ein anderes Licht gewöhnen. Wir wollen lernen, wie man schaut, wenn man sehen will, was nicht gesehen werden will. Wir wollen uns anschauen, wie die Stadt gebaut ist, aus welchen Materialien man sie macht. Lies, wie sie beschriftet ist, was sie deutlich sagt und was weniger klar, was man deuten kann. Siehst du zum Beispiel die beiden Schilder am Eingang des Parkhauses? Bleib doch mal kurz an der Seite des Bürgersteigs stehen. Schau sie dir an. Mittendrin. Bochum City. Damit man weiß, wo man steht. Wohin man fährt. Was zu erwarten ist. Und daneben Dr. Ruheplatz. Wie viele freie Plätze gibt es heute? Wir haben gelesen. Jetzt, als kleine Übung zum Einstieg, nimm die Schilder wahr. Zum Beispiel ihre niedrige Höhe. Jemand hat sich gedacht, dass es besser ist, wenn man schon draußen Fakten schafft, damit sich niemand vertut. Das Parkhaus ist niedrig. Dieser Umstand beginnt schon am Schild. Die Form führt vor, was auf dem Schild geschrieben steht. Und wenn die Form Fakten schafft, gibt es kein Durchkommen. Leugnen zwecklos. Jetzt geh am Eingang des Parkhauses vorbei. Du siehst den Poller aus Beton. Auch das ein Faktum, ein Hindernis, damit sich niemand vertut. Hinter dem Steuer zum Beispiel. Überquere vorsichtig die schmale Straße zum Platz, der sich vor dir auftut. Siehst du den kleinen Spielplatz auf der rechten Seite? Geh auf ihn zu. Wir öffnen jetzt unseren Blick. Schau den Spielplatz an. Was für ein Bild. Lass es einen Moment lang wirken. Metall, Stahl, Sand und falsches Holz. Seltsame Formen und ein halbes Dach. Höhe und Abstände zugeschnitten auf ein durchschnittlich geformtes Kind. Schau auf die Farbwahl, der angenommene Geschmacksdurchschnitt von Kindern zwischen 4 und 12 Jahren. Was du hier siehst, ist eine materialisierte Annahme von passenden Körpern und eine gerüstgewordene Idee. Ein Plan für Nutzungsszenarien an diesem Ort. Am Gerüst erkennst du die Idee. Wer soll kommen? Wie soll aussehen, wer da kommt? Wer darf spielen? Wie lange darf es Spaß machen? Warum hier? Ein Spielplatz in einer erwachsenen Umwelt. Das ist die Stadt am Ende ihrer Ideen. Jetzt setz dich auf die Mauer, ganz in Ruhe. Es gibt wohl kaum eine Umwelt, die dermaßen durchgestaltet und durchgeplant ist wie der urbane öffentliche Raum. Von den Wegen, Oberflächen, Schildern bis hin zu Pollern, Absperrungen und der Möblierung der Stadt, zum Beispiel also Bänken, Abfalleimern und Beleuchtung. Man muss sich nur einmal umschauen und genauer hinsehen, zum Beispiel nach rechts, neben dir, beim Starbucks. Die Stacheln auf den Schildern, unterm Dach. Oder die Zahl und Anordnung der Laternen, das Design der Bänke, die Verteilung und Form der Mülleimer. Die Gestaltung all dieser öffentlichen Objekte ist alles andere als neutral, zufällig oder gar unpolitisch. Stattdessen sind sie und der mit ihnen geschaffene und gestaltete Raum in höchstem Maße ideologisch durchwirkt und vermachtet. Denn die Art und Weise, wie die Stadt gebaut und gestaltet ist, hat zentralen Einfluss auf die möglichen Wahrnehmungen, Interaktionen und das Alltagsleben ihrer BewohnerInnen und BenutzerInnen. Das Design der Stadt gewährt oder erschwert bestimmte Formen von Begegnung und Austausch, Mobilität, Zugänglichkeit, Tätigkeiten und Aufenthalt. Wie und von wem eine Einkaufsstraße, ein Platz oder ein städtischer Park benutzt werden sollte und kann, sagt uns eine Menge über die Anforderungen, Pläne und Leitideen moderner Gesellschaften. Und es sagt viel darüber aus, welche Gruppen von Menschen hier gewünscht, geduldet oder eben unerwünscht sind. Ganz subtil ziehen die Raumgestaltung und Objektformen Grenzen des Möglichen in die Stadt. Und das kaum bemerkt. Eben weil das Design Teil des Alltags ist, des täglichen Blicks, der gewohnten Umgebung. Es gibt in unseren Stadträumen zunächst natürlich auch ganz offensichtliche Regeln und Verhaltensvorschriften. Sie werden beispielsweise mit Hilfe von Schildern und Aushängen kommuniziert. Kein Lärm, kein Rauchen, kein Trinken, kein Ballspiel, keine unangemeldeten Versammlungen, kein Verteilen von Flugblättern und so weiter. Zugleich aber wirken im Design der städtischen Umwelt eben auch eine ganze Reihe verdeckter, impliziter Regeln und Normen, die nicht leicht als solche zu erkennen, aber höchst wirkmächtig sind. Mit regulativen Designs nehmen PlanerInnen und ArchitektInnen in ihren Gestaltungen mögliche Umgangsweisen und ideale NutzerInnen des städtischen Raums vorweg und planen auf dieses Ideal hin. Sie versuchen, bestimmte Praktiken und Verhaltensweisen intuitiv nahezulegen und andere zu verunmöglichen. Und damit steuern sie sehr diskret Inklusion und Exklusion. Zum Beispiel, eine Bank in einer Einkaufsstraße, so es sie überhaupt noch gibt, erlaubt das nicht allzu bequeme Sitzen über einen kürzeren Zeitraum. Sie macht es aber beispielsweise unmöglich, sich hinzulegen, da die Bank dafür oft zu kurz oder bewusst mit zusätzlichen Lehnen in der Mitte ausgestattet ist. Durch ihre Verschraubung im Boden ist es auch nicht möglich, mehrere Bänke zusammenzustellen und so aus den vereinzelten Sitzgelegenheiten eine größere Sitzgruppe zu bilden. Der radikalste Schritt in dieser Reihe von Designentscheidungen ist dann die Innenstadt praktisch ohne Sitzgelegenheiten. Ein Ort der stetigen Bewegung, des Durcheilens, der Erledigung. Kein Aufenthalt, keine Bleibe. So wie hier. Ein Platz fast ohne Rast. Zähl die Bänke hier. Die Bänke, nicht die Banken. Das hier ist ein öffentlicher Platz. Wie viele Bänke? Hast du gesehen, dass zwei davon auch noch eher versteckt stehen? Und jetzt denk an die 370.000 EinwohnerInnen, die Bochum hat. Also, wer sitzen will, muss etwas kaufen. Im Café oder Restaurant. Damit ist allein durch das Design eine große Entscheidung darüber gefallen, was für eine Stadt man formt. Hier konkret, ob es Straßenmöbel gibt, wie viele, wer diese Straßenmöbel nutzen kann, für wie lange, wo genau und in welcher Körperposition und sozialer Situation. Diese Fragen entscheiden über die Nutzung eines Platzes, einer Straße, einer Fußgängerzone. Und damit faktisch auch darüber, wer überhaupt kommen kann. Dabei geraten die StadtbenutzerInnen natürlich zunächst vor allem als Körper in den Blick. Es geht im Design also vor allem darum, was all diese Körper im Raum machen dürfen, welche Gesten, Positionen und Bewegungen sie wo vollführen dürfen und wie viele sie sein sollen. Jetzt gehen wir ein kleines Stückchen weiter. Wir sind noch nicht fertig mit dem Platz. Geh zur Mitte des Platzes. Siehst du von dort aus die kleine Kirche da vorne? Geh in ihre Richtung. Siehst du die kugelförmige Statue auf dem runden Brunnen? Wenn du zur Kugel kommst, bleib einen Moment in der Nähe stehen. Schau dir noch einmal deine ganze Umgebung an. Du könntest beim Schauen zum Beispiel die Straßenlaternen zählen. Machen sie die Straße eigentlich hell? Oder leuchten sie dich gut aus? Schau dich um. Eine wichtige Frage, die man in der Stadt stellen könnte, ist, ob die Umgebung einladend ist und wen sie wozu einlädt oder wer ausgeladen ist aus dieser Umgebung. Dieser Frage, also der Frage, wie man unliebsame Nutzungsweisen und Körper aus dem öffentlichen Raum fernhalten kann, widmet sich seit einigen Jahrzehnten ein ganzes Praxisfeld, die sogenannte defensive Architektur. Unter dieser Praxis findet mittlerweile ein ganzes Repertoire von Designstrategien statt, mit denen man beispielsweise Wohnungslosen die Nutzung bestimmter Orte als Schlafstätte unmöglich machen will. Das geschieht dann zum Beispiel durch Anbringung der berüchtigten Stacheln oder Betonnoppen auf dem Boden, vor Geschäften oder in allzu wohnlichen Nischen. Kleine Bodendesigns, die gleichermaßen unliebsame Tiere wie auch Menschen fernhalten sollen. Und seit dem 19. Jahrhundert ist auch die öffentliche Beleuchtung ein wichtiges Instrument der Ordnung des öffentlichen Raums. Denn sie dient seit jeher vor allem der Polizei dazu, die Stadtbevölkerung besser im Blick zu behalten und nicht etwa der Bevölkerung, sich besser oder sicherer im Dunkeln zu orientieren. Neben Lichtdesigns zur sprichwörtlichen Durchleuchtung der Plätze gibt es auch die aktive Vertreibung von den Plätzen. So zum Beispiel durch die Beschallung von öffentlichen Räumen mit klassischer Musik oder hochfrequenten Störgeräuschen, die für viele den längeren Aufenthalt an solchen Orten zu einer Zumutung werden lassen und damit verunmöglichen. Eines haben all diese Formen von defensiver Architektur gemeinsam, nämlich, dass die Gestaltungsobjekte polizeiliche Funktionen übernehmen. Eine Laterne als Ordnungshüter, eine wetterfeste Soundanlage als Wächter der Sperrstunden. Oder stachelige Bodenplatten als Nachtwache vor den Geschäften. Statt menschlichen Ordnungskräften, die ihre Mitmenschen ansprechen, Platzverweise aussprechen oder den öffentlichen Raum beaufsichtigen, regulieren Architektur und Gestaltung die Innenstädte zu jeder Zeit. Und das beinahe unmerklich, subtil, schweigend. Einzelne Teile einer öffentlichen Ordnung im Auftrag eines designten Programms. Raum, Form und Dinge. Polizeiliche Agenten einer Idee von Stadt. Und wogegen wenden sich eigentlich diese Verteidigungsversuche? Gegen Erregungen öffentlichen Ärgernisses, Graffiti und Street Art, Skating, Müßiggang, öffentliches Schlafen oder geselliges Zusammensein. Ausgerechnet diese Praktiken zu bekämpfen, wurde rasch zu einem der wichtigsten Einsatzfelder von Architektur und Stadtplanung. Die Folge? Die heute oftmals steril und latent feindselig wirkenden Innenstädte, gleichförmig bis exklusiv, und zwar im Wortsinn exkludierend. An der Form der Stadt können wir lesen, für wen sie gedacht ist und für wen nicht. An den Dingen lesen wir ihre Idee. Jetzt schau dir einmal kurz auch die Menschen in deiner Umgebung an. Denkst du, es ist ihnen gerade bewusst, was die Stadt mit ihnen tut? Oder sie sind mit was anderem beschäftigt, zum Beispiel mit der Rolle, die man für sie geschrieben hat? Gut, wir wollen weiter. Geh an der Kirche vorbei, sodass sie auf deiner rechten Seite ist. Und die Straße runter zur Hauptstraße. Thank you. überquere vorsichtig die Straße. Siehst du beim Überqueren die Bank direkt vor Kopf? Was glaubst du, wie lange könntest du hier sitzen? Oder schlafen? Auf dem Bürgersteig dann bieg nach links ab. Ein Stück weiter bleibst du zwischen Drehscheibe und City Point stehen. Schau dich von dort aus um. Siehst du zwischen Drehscheibe und City Point diese schwebende Brücke über der Fußgängerzone? Gut. Jetzt stell dir vor, diese Überführung ist eine Loge im Theater. Mit gutem Blick, mit Perspektive. Von dort schaut man hinunter. Von dort sieht man, die Bühne ist bereit. Mit Licht, Sound und Raum. Und die PerformerInnen sind im Spiel. Nimm sie wahr. Schon seit dem 19. Jahrhundert drängt sich beständig und immer wieder eine Analogie oder Metapher auf, wenn StadtforscherInnen über den urbanen Raum nachdenken. Dass die Stadt insgeheim das Theater oder die Bühne der Gesellschaft bildet. Dass im Herzen der modernen Metropolen das soziale Alltagsleben in verdichteter Form zur Aufführung gelangt. Man kann Gesellschaft also besonders gut beobachten, indem man ihren Aufführungen zuschaut, ihren Komödien folgt und ihre Szenen studiert. Betrachten wir also die Stadt als Bühne, als Filmset oder als Ort einer Aufführung, dann sind ihre Artefakte, all die Laternen, Bänke, Mülleimer, quasi unsere Requisiten. Durch ihre Gestaltung ist die Variation der Stücke, die wir im urbanen Raum aufführen können, bereits stark vorgegeben. In diesem Licht betrachtet schließt sich doch die Frage an, wer eigentlich über diese Requisiten bestimmt. Ob man vielleicht andere Requisiten brauchen könnte oder sie gar selbst herstellen muss, wenn man will, dass sich der Spielplan oder auch die Besetzung ändert. Was ist das denn eigentlich für ein Stück, das hier aufgeführt wird? Wer hat die Haupt- und Nebenrollen? Wer sind die StatistInnen und wer genau bestimmt eigentlich den Spielplan? Die Suche nach Antworten auf diese Fragen kann zu ebenso interessanten Einsichten führen wie die Frage danach, wer über die Kulissen entscheidet, ob die BühnenbauerInnen gewerkschaftlich organisiert sind oder wie hoch der Eintrittspreis ist. Es lohnt sich also durchaus, die Stadt durch diese dramaturgische Brille anzuschauen. Allerdings hat diese Analogie auch blinde Flecken. Sie verkennt, dass im städtischen Alltag soziale Ordnung nicht bloß aufgeführt und vorgespielt, sondern vor allem hergestellt wird. Die Städte sind nicht nur gigantische Apparaturen der Repräsentation, sondern dienen vor allem als Orte der Produktion von Gesellschaft. Die Stadt ist eben gerade nicht nur unsere Bühne. Sie ist, wie der französische Marxist Henri Lefebvre gesagt hat, vor allem unsere Fabrik. Hier wird nicht gespielt, sondern malocht. Städtischer Raum ist ein Maschinenraum, keine Kulisse. Städte sind also nicht nur Spiel, sondern mindestens auch Produktionsstätten des Sozialen. Sie sind gigantische Werkhallen der Herstellung von Machtverhältnissen, von Ökonomie, sozialen Beziehungen und nicht zuletzt von dem, was man Alltag nennt, noch bevor sich etwas aufführen ließe. Wenn Stadt also gleichzeitig Fabrik und Theater ist, so muss sich unser Blick auf das richten, was jenseits der Kulissen passiert. Was passiert eigentlich auf den Hinterbühnen und im Backstage? Also an den Orten, die meist im Verborgenen und unsichtbar bleiben. Auf der Rückseite der Stadt. Richte den Blick auf die Fußgängerzone unterhalb unserer Loge. Siehst du den U-Bahn-Eingang Bochum-Rathaus Nord? Geh unter der Überführung die Straße runter bis zum Eingang. Ja. Wenn du den Eingang erreichst, endet dieser Track. Stell dich einfach vor den Eingang und spiel den nächsten Track ab.